Das ist der Podcast «Zoo Zürich Backstage» zum Zoo der Zukunft. Mit mir, Nicole Schneider vom Kommunikationsteam und dem Kurator Basil Fona.
Es bringt nichts, wenn man einen wunderschönen Unterwassertunnel baut und man nachher keinen Meter weit sieht.
In dieser Folge erzählt er, wie er die Pantanalvoliere plant, wo auch eine verrückte Unterwasserwelt dazugehört und warum er bei den Papageien mit digitaler Gesichtserkennung arbeiten will. Ja, wir stehen hier mitten in der jetzigen Pantanalanlage, wo auch nachher die grosse Pantanalvoliere wird sein. Wir sind hier am Wasser bei den Flamingos. Es sind Herbstferien, es sind auch viele Leute da. Und die Flamingos stehen im Wasser, suchen ihr Futter zusammen. Und ich würde gerne auch beim Wasser einsteigen, weil das ja sehr ein zentrales Element auch für das Pantanal ist in Südamerika.
Genau.
Ja, kannst du uns das beschreiben, wie sich das so in, sagen wir mal, 4 Jahren hier wird etwa zutragen?
Mhm. Pantanal ist das grösste Feuchtgebiet auf der Welt oder eins der grössten. Und das probieren wir natürlich auch im Lebensraum nachzubilden. Entsprechend wird sehr viel von dieser Anlage Wasserfläche sein, in unterschiedlicher Ausgestaltung. Was ganz wichtig zu wissen ist, ist, dass Pantanal sehr starke Pegelschwankungen hat, je nach Trockenzeit oder Regenzeit. Das können bis zu 8 Meter Wasserstand Unterschied ausmachen. Und dementsprechend lebt die Landschaft auch in Südamerika. Also die verändert sich immer wieder, je nach Saison ist ganz andere Bedingungen. Und das werden wir auch hier im Zoo Zürich probieren nachzustellen. Und das hat vor allem auch für Tiere einen sehr, sehr spannenden Faktor. Wenn man eine Regenzeit simuliert und der Wasserstand höher ist in dieser Anlage, dann werden zum Beispiel die Wasservögel ganz andere Gebiete haben, wo sie sich mehr aufhalten, als wenn es trocken liegt. Andersrum zum Beispiel der Ameisenbär wird, wenn Trockenzeit ist, wenn der Wasserstand tiefer ist, mehr Landfläche haben, wo er dann wieder untersuchen kann, wo sich dann auch ändert, je nachdem. Und das ist ein ganz spannender Aspekt, den wir hier probieren mitzuplanen. Wasser wird sich eigentlich so als Hauptleitfaden durch die ganze Anlage durchziehen. Ein Sumpfgebiet, wo wirklich viele Überschwemmungsflächen hat, wo eher ein bisschen Flachwasserbereich sind. Aber auch zum Beispiel für die Flamingo Wasserkörper, wo zum Beispiel mit natürlichem Substrat geschafft wird, weil das ist ganz wichtig für die Flamingofüße, dass die auf weichem, sandigem Boden stehen. Und bis hin nachher zu einem sehr tiefen See verhältnismässig, wo wir im Besucher probieren, das Erlebnis mitzubringen, eigentlich, um die Tiere auch unter Wasser können zu erleben. Vor allem der Riesenotter oder der Tapir oder gewisse Vogelarten.
Heisst denn das, dass man manchmal auch mit Gummistiefeln muss da hinkommen? Also wenn du da ein bisschen flutest?
Ja, absolut. Also das wird noch spannend nachher dann im Betrieb, um zu schauen, wie können wir da arbeiten, welche Belastungen dürfen wir überhaupt draufgeben, je nachdem. Vor allem, ich denke, in der Anfangszeit von der Voliere, wenn sie bepflanzt wird und eröffnet wird, die ersten Tiere draufkommen, das ist ziemlicher Stress für frisch gesetzte Pflanzen oder frisch gesäte Pflanzen. Und ich denke, da werden wir noch etwa in Gummistiefeln bzw. Warthosen unterwegs sein in einzelnen Gebieten.
Also Gäste auch?
Gäste weniger, nein. Gäste sind schön, die behalten trockene Füße, die werden oben durchgeführt oder auf einem Holzsteg geführt. Aber für Tierpfleger, müssen wir sicher die richtige Montur anziehen.
Ja. Ihr seid ja jetzt auch in einer Testphase, oder? Mhm. Mit den Pflanzen. Du hast mir das erzählt, dass es auch für die Pflanzen ein Stress ist, wenn man das Wasser plötzlich hoch macht.
Genau. Also, es gibt natürlich viele Pflanzenarten, die auf das ausgelegt sind oder angepasst sind drauf. Auch durchaus sehr viele einheimische Pflanzenarten, die das absolut vertragen, mit den wechselnden Wasserständen klarzukommen. Und wie du richtig sagst, wir sind jetzt momentan gerade in Testphasen, um zu schauen, welche Pflanzenarten bewähren sich, wo dann auch das Bild geben, wo wir von der Pantanallandschaft haben. Und welche Pflanzen wachsen zum Beispiel zu schnell ab oder werden zu dominant. Und vor allem eben, welche Pflanzenarten mögen welche Einstauhöhen vertragen, ohne dass sie gerade kaputt gehen. Welche Pflanzen bilden dichte Wurzelteppich, weil das ist für uns auch ein wichtiger Aspekt. Wir haben eine hohe Belastung von den Pflanzen, die wir erwartet von den Tieren her. Ich sage jetzt mal Tapir, wo seine paar Kilo auf die Waage bringt, also da reden wir schnell von 170 bis 190 Kilo von einem Tier und ist auch ein ziemlich guter Rasenmäher, wo alles anknabbert, wo er nicht grün ist, egal ob es ihm schmeckt oder nicht. Und entsprechend sind wir zum Beispiel angewiesen, dass wir Pflanzenarten haben, die dichte Wurzelteppich bilden, dass wenn der Tapir dort auch abgrast, dass nicht gerade die ganze Pflanze kaputt ist, sondern dass die immer wieder nachtreiben können. Und ja, der Test ist jetzt erst gerade angelaufen und wir sind sehr gespannt auf die Ergebnisse.
Du hast gesagt, es gibt auch einen tiefen Einblick. Also wir werden da ja auch Riesenotter haben und ja, Tapir schwimmen sehr gerne.
Genau,
ich weiss
ja.
Nicht, der Ameisenbär, glaube weniger.
Der Ameisenbär, wenn er unbedingt muss, wird er sicher ins tiefe okay. Wasser gehen, aber der hält sich lieber ein bisschen im Flachwasserbereich ja. auf, zum Baden höchstens.
Ja. Okay. Aber wir werden also eben einen Unterwassereinblick haben. Was bringt das so für Herausforderungen mit sich?
Ja, also das, was wir jetzt momentan angeplant haben, ist wirklich ein Unterwassertunnel, wo der Besucher durchläuft und wirklich eintaucht in die Wasserwelt. Und man kennt Unterwassertunnel aus Grossaquarien beispielsweise. Und was jetzt bei uns speziell ist, ist, dass der Tunnel im Aussenbereich ist. Weil meistens hat man in Aquarien künstliche Beleuchtung und entsprechend viel, viel weniger Algenwachstum im Wasser. Und wenn man direkt die Sonneneinstrahlung auf eine Scheibe hat unter Wasser, dann setzen sich einfach sofort Algen an. Bringt natürlich auch die Herausforderung, dass das Wasser muss klar sein muss. Es bringt nichts, wenn man einen wunderschönen Unterwassertunnel baut und man nachher keinen Meter weit sieht. Mhm. Da sind also sehr komplexe und leistungsstarke Filtersysteme dahinter. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass sobald die Sonne ins Wasser scheint, werden sich Algen ansetzen. Das ist unweigerlich. Und da müssen wir uns gut überlegen, wie wir das am gescheitsten putzen. Höchstwahrscheinlich werden wir hier auch zweimal pro Woche im Sommer, gehe ich jetzt mal davon aus, als Schätzung, mit Tauchern rein müssen, um den Unterwassertunnel zu putzen, weil wir sind auf einer gewissen Wassertiefe bis zu 3,5-4,5 Meter. Da macht man natürlich nichts mehr mit Schnorchel.
Mhm. Haben wir Leute, die Taucher sind? Oder?
Ja.
Okay.
Also wir haben durchaus Personal, die Taucher sind. Wir tauchen jetzt auch schon im Betrieb, also zum Beispiel in gewissen Aquarien. Wenn wir intensivere Pflegearbeiten haben oder eben Scheiben mal richtig gut reinigen, nicht in Anführungszeichen nur mit Magnetfussen, dann gehen wir tauchenderweise rein. Da haben wir also Personal, die Ausbildungen haben. Und wir werden sicher für das Pantanal mehr Personal müssen in die Taucherausbildung schicken, damit okay. wir dort dann auch genug Leute haben, die das machen können. Weil wenn wir zweimal in der Woche rein müssen, mit allen Sicherheitsvorkehrungen, die wir haben, werden wir höchstwahrscheinlich zwei Taucher parallel im Wasser haben. Was auch Sinn macht, aber entsprechend braucht man viel Personal. Mhm. Weil wenn einer krank wird, muss es gleich geputzt werden.
Ja, ja. Ja. Es kommt einfach ein neues Berufsbild vielleicht dazu, auch mit der Ära der Hessen.
Ja, ja.
Weil er hat ja noch jemanden einen Wasserkörper eingeplant. Und gerade in den Meeresküsten, denke ich mir, wird auch der eine oder andere die ganze Zeit müssen tauchen.
Ja.
Wir haben aber nicht nur das Highlight am Boden und unter Wasser. Die Pantanal-Voliere, und darum heisst sie auch Voliere, lebt natürlich auch von den Papageien und von den Vögeln, mhm. die hier werden leben.
Absolut.
Um ein kleines Bild zu geben, wir werden das übernetzen auf einer Höhe von 35 Metern.
Mhm.
Und dann auf einer Fläche von 7.500 Quadratmetern. Das ist etwa ja, ein Viertel kleiner als der Masala-Regenwald.
Mhm.
Das kennen
genau.
die meisten.
Ja.
Und das ist also ein Rechtsteil.
Ja.
Und ja, mit den Grosspapageien, da reden wir jetzt vor allem von den Hyazinthas, werden wir auch ganz neue Bewohner bekommen, die recht findig sind. Willst du uns mal ein bisschen in die Welt der Papageien führen? Was kommt da auf euch zu?
Ja. Papageien grundsätzlich sind auf der einen Seite jetzt gerade der Hyazinthara sehr soziale Tier. Und das ist höchst spannend, was da in so einer Gruppe alles läuft. Wie sie kommunizieren, wie sie sich gegenseitig Sachen abschauen, wie sie sich helfen. Und das bringt mich eigentlich schon zum nächsten Punkt. Papageien sind auch sehr intelligente Tiere. Und das wird auf der einen Seite eine Herausforderung für einen Tierpfleger, dass man schaut, auf was für Ideen kommen sie hier in dieser Voliere. Ich sage jetzt einmal, Interaktion mit Besuchern zum Beispiel. Man will, dass der Besucher Papageien erlebt, aber man will auch nicht, dass er einen zu noch erlebt. Und da können die Papageien auf sehr spezielle Ideen kommen, sage ich mal. Und Papageien sind auch extrem individuell. Also die haben wirklich ganz unterschiedliche Charakter. Und da wird es sicher der eine oder andere Papagei geben, der Grenzen überschreitet. Velo zum Beispiel an ein gewisses technisches Element besonders Freude hat und die Geduld hat, jeden Tag daran zu arbeiten. Oder eben Tiere, die sich dann zu nah am Besuchen gewöhnen, die zu zahm werden. Das können sicher gewisse Stolpersteine werden, wo wir dann entsprechend darauf reagieren müssen. Papageien sonst insgesamt sind natürlich sehr bekannte Vögel, zumindest gewisse Arten. Und was vor allem bei den Papageien sehr, sehr schade ist, ist, dass ein sehr grosser Teil der Arten hochgradig bedroht ist und die Lebensräume auch dahinschwinden in einer Geschwindigkeit, die sehr heftig ist. Und dementsprechend der Hyazinthara, das ist sicher eine Vogelart, die sehr viele Leute kennen, weil sie der grösste Papagei ist. Und
wie gross ist er?
Mit Schwanz kann er im Extremfall bis 1 Meter werden. Ja. Oder ein bisschen drüber. Also mit den Schwanzfedern.
Ja. Und der Schnabel müssen wir uns wie lange etwa vorstellen?
Der Schnabel ist sehr massig, sehr lang ist er nicht unbedingt, weil er Bogen ist. Also er hat eine richtige Krummschnäbel. Ich sage jetzt einmal, vom Schnabelansatz bis vorne die Rundung ist, haben wir etwa so 10 cm bis 13 cm Schnabel. Aber der Schnabel, der hat sehr viele Fähigkeiten und der Hyazinthara dahinter auch. Weil jetzt gerade bei Hyazinthara, die sind spezialisiert auf sehr harte Nüsse. Also zum Beispiel ist das einer der wenigen Tiere, die Paranüsse aufmachen kann. Und da reden wir von bis zu 26 Paar Bisskraft in einem solchen Schnabel. Also, wenn man den Finger dort dazwischen hat, dann ist das ungesund. Und entsprechend muss natürlich auch die ganze Einrichtung, vor allem die elementaren technischen Einrichtungen, müssen entsprechend geschützt werden. Ja. Aber eben, es gibt auch ganz viele andere Papageienarten, kleiner, die unterschiedliche Biologien haben, unterschiedliches Verhalten zeigen, unterschiedlich gefärbt sind. Und ich denke, da werden wir in der Pantanal-Voliere sehr schönen Mix an sehr tollen Papageienarten können zeigen.
Es ist ja auch gedacht, dass man sehr grosse Gruppen hat, also dass man wirklich einen Schwarm erleben kann, der dann durch die Luft fliegt. Das ist, hast du das schon mal erlebt?
Von Grosspapageien, so richtig grosse Schwärme, habe ich persönlich noch nie erlebt. Es gibt einzelne Zoos auf dieser Welt, wo sehr viele Papageien gleichzeitig fliegen lassen oder auch Grossvolieren haben, wo sie fliegen, aber persönlich bin ich noch nie in einer so Grossvoliere gesehen mit dieser Menge Papageien.
Ja. Gut, also dann hat es sowieso noch die ein oder andere Überraschung, glaube ich, für dich. Du bist ja da jetzt der Kurator, aber kennst den Tierpflegeberuf sehr gut. Und ja, wenn wir jetzt noch mal zu den Flamingos zurückgehen, wo ja auch ein Teil von der Voliere werden sein, dann sehen wir heute bei jedem Vogel eigentlich einen Ring am Fuß. Und du weißt eigentlich auch genau von diesen so und so vielen Flamingos, die wir haben, welcher ist. Man kann auch mit dem Feldstecher die Nummer ablesen, kann das nachvollziehen. Und wenn man weiss, jetzt wenn man das Männchen oder das Weibchen rausnehmen, dann gehst du hin und nimmst dein Netz. Und das ist wohl auch ein bisschen Kunst, dann auch zu verwischen, aber es ist machbar.
Absolut, ja.
Und wenn wir uns jetzt aber nochmal zurückdenken in die Zukunft, wo du dann dir, sag jetzt mal, 15 Hyazinthara hast im freien Flug, und du weißt, du sollst das Weibchen oder das Männchen verwischen und du kannst sie äußerlich nicht einmal voneinander unterscheiden. Ja, was macht der Basil dann?
Genau, also das ist sicher eine ganz grosse Problemstellung, die wir hier haben, in einer so einer grosszügigen Haltung. Wenn man ein bisschen an die klassische Tierhaltung denkt, wo man eine Voliere hat, mit einem Bärli drin zum Beispiel, ist das natürlich viel einfacher. Dort sind auch durchaus Pfleger in der Lage, die mit diesen Tieren regelmässig arbeiten, zu sagen, wer ist. Bei dieser Menge und vor allem bei dieser Voliere-Grösse und Höhe ist das, wie du richtig ansprichst, natürlich eine ganz andere Herausforderung. Und bei den Flamingo haben wir jetzt Beringung, die sehr offensichtlich ist, um eben von Distanz gut abzulesen. Bei vielen kleineren Vogelarten kann man das nicht unbedingt aus Distanz ablesen. Und andere Vogelarten, wie jetzt zum Beispiel die Grosspapageien, muss man sich ganz gut überlegen, ob man die beringen oder nicht. Ich persönlich habe die Haltung, jetzt Grossaras nicht zu beringen, weil die Verletzungsgefahren sind sehr hoch. Und eben wie gesagt, Papageien sind gefindig und haben Geduld. Und wenn sie das als störend empfinden, dann knagen sie so lange an dem Ring rum, bis der nicht mehr rum ist. Um Papageien gleich individuell zuordnen, das ist ganz, ganz wichtig, dass man das können. Weil eben Krankheitshistorie, Alter von einem Tier und so weiter, müssen wir können Auskunft geben, wenn wir ein Tier in der Hand haben oder in einen anderen Zoo abgeben wollen oder aus welchem Grund auch immer. Und die Papageien, die haben alle einen Mikrochip drinnen an Härten, wie ein Großteil von unseren Zootieren das sowieso schon haben. Man kennt das von Hunden und Katzen, ja, wo eigentlich die Pflicht ist, diesen Mikrochip zu setzen. Aber den Mikrochip kann man natürlich nicht mit dem Feldstecher ablesen. Da braucht man ein Lesegerät. Und das Lesegerät kann nur gewisse Distanzen überbrücken. Also wir können nicht jetzt auf 10 Meter einen Mikrochip ablesen. Das ist unmöglich. Aber es gibt uns gleich die Gelegenheit, an gewissen Stellen in der Anlage. Also vor allem zum Beispiel an Futterstellen oder zwischen der Voliere und den Innenanlagen von diesen Tieren, wo die Tiere durch engere Durchschlüpftouren müssen, wo es dann eben nicht mehrere Meter rundherum hat. Und dort haben wir durchaus die Möglichkeit, Antennen zu installieren. Es gibt Produkte, die sich, also auf dem Markt sind, die sich bewährt haben, um Tier so zu managen. Also das heisst, dass der Mikrochip abgelesen wird, das Individuum wird erkannt. Und nachher kann man so ein bisschen Lego-Bausteinmässig überlegen, was man alles braucht nachher. Also ich sage jetzt einmal, da kommt ein Fangkorb hinten dran, mit einer integrierten Waage zum Beispiel. Und nachher, wenn das Lesegerät erkennt, aha, das ist jetzt der Vogel, dann speichert er das ab und speichert das Gewicht ab, das er wahrnimmt. Und dann geht der Vogel wieder hinten raus und ist dann zum Beispiel in der Innenanlage. Und dann kann ich als Tierpfleger aber auch sagen, ich muss Tier so und so rausfangen, weil den muss ich mit einem anderen Tier zusammenstellen, um als zuchtbar in den nächsten Zoo zu gehen. Oder weil Tier so und so immer am Netz knagen. Ja, ist nicht so gescheit, den tun wir jetzt rausnehmen und in eine andere Haltung setzen. Den kann man als Tierpfleger auch am PC nachher sagen, tun wir bei dieser Fangvorrichtung oder bei dieser Antennenvorrichtung, wenn das nächste Mal das Individuum durchgeht, die Schieber runterlassen und dann ist das Tier festgesetzt und dann kriegt man einen Alarm, das und das Tier ist jetzt festgesetzt und dann kann man als Pfleger herangehen und das sehr stressfrei dort eigentlich wegnehmen und an einen entsprechenden Ort tun, sei es zum Tierarzt, sei es in eine andere Haltung, in eine Zwischenhälterung zum Beispiel. Und weil eben in einer 35 Meter hohen Voliere mit dieser Kubatur, da geht man nicht mehr mit einem Netz um. Da hat man keine Chance, um etwas einzufangen. Was ich natürlich auch sagen muss, wir haben schon jetzt bald 20 Jahre Erfahrung von der Masoalenhalle. Also auch dort haben wir natürlich Tiere im Freiflug. Und ich sage, dort fangen wir Tiere, wenn wir sie fangen müssen, noch auf grossteil klassische Weise. Also wir haben Voliere, wo wir die Tiere drinnen anfüttern. Und nachher ist es eine Zeitfrage schlussendlich. Und eine Frage von der Fähigkeit von diesen Tierpflegern, das richtige Tier dann rauszufangen. Und das ist sehr, sehr schwierig. Und eben in der Masoalenhalle haben wir durchaus auch Arten, wo wir nicht alle Individuen markieren tun. Das wird hier in der Pantanalvoliere anders sein. Dort müssen wir wirklich jedes einzelne Individuum zuordnen, weil es sich um sehr spezielle und heikle Tierarten unter anderem handelt. Und das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, um so einen Tierbestand zu managen. Aber wir sind hier auch noch am ganz andere Stränge weiterverfolgen, technische Lösungen, also jetzt unabhängig von den Mikrochips, die Tiere implantiert haben. Und da reden wir zum Beispiel von Individualerkennung über Bilddateien. Also man kennt das, Gesichtserkennung haben viele auf dem Nahtel zum Beispiel. Beim Mensch ist das schon sehr ausgereift und da gibt es ganz, ganz viele Softwares, für was für Zweck auch immer denn die angewendet werden. Bei Tieren gibt es so Bemühungen auch. Also gerade in der Landwirtschaft haben gewisse Länder sind dort schon sehr weit. Also gerade Schweinehaltung, Kuhhaltung, Hühnerhaltung, Schafhaltung gibt es Systeme, die Gesichtserkennung hat und dann ein Individuum sehr präzise zuordnet. Also sobald das Bild von dem Tier gemacht wird, kann man sagen, das ist das und das Individuum. Jetzt bei den Wildtieren hat das noch niemand probiert, weil, oder beziehungsweise mal, es gibt viel wo dran sind, so Sachen zu entwickeln. Aber es gibt noch kein pfannenfertiges Produkt, wo man einfach an den Stecker anhängen kann und dann funktioniert das. Und dort sind wir jetzt bei diversen Strängen dran, am Schauen, was für Stolpersteine bringt das mit sich, jetzt bei Wildtieren gerade, weil man natürlich jede einzelne Art und jedes einzelne Individuum wieder neu muss im PC beibringen, blöd gesagt. Dort ist schon eine künstliche Intelligenz dahinter. Wenn der dann mal gewisse Bilddateien hat, dann tut er sich selber updaten. Und wenn der Vogel einmal sich im Aussehen ändert, sei das, weil er sich mausert, also ein Federkleid wechselt, dann tut sich der PC wie updaten, aha, das ist das Individuum, obwohl es ein bisschen anders aussieht als vor einem halben Jahr. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist auch, aber auch das ist eine Entwicklungsarbeit, das ist nichts, was es schon gibt in dem Sinn, mit Akustik zu arbeiten. Also Tiere haben ja, da wissen wir immer noch ganz, ganz viele Sachen nicht über Bioakustik bei Tieren. Was erzählen sie sich einander? hört man individuelle Unterschiede. Und es gibt ganz bestimmte Tierarten, wie jetzt zum Beispiel Riesenotter oder auch die Grosspapageien, also sicherlich auch die kleineren Papageien, wo man individuell an den Stimmen, an den Rufen wird erkennen. Und da ist zum Beispiel eine Möglichkeit, dass wir in der Voliere zukünftig wie einen Raster von Mikrofonen haben, wo nachher dann eigentlich das Individuum auf der einen Seite kann rausgefiltert werden. Das Individuum ist jetzt in der Ecke der Voliere unterwegs. Bis hin zu sehr genauem Triangulieren, wo ist das Tier genau. Weil das mit der Zeitverzögerung zu dem Mikrofon kann man dann ausrechnen, wo ist das Tier. Genau. Aber eben wie gesagt, das sind Entwicklungsarbeiten und mit gewissen Arten wird das sicherlich einfach gehen. Ich sage jetzt gerade Gesichtserkennung oder andere Körpermerkmale natürlich auch. Beim Riesenotter, das wird wahrscheinlich relativ einfach sein, weil die haben eine Kehlfläche, die individuell ist. Dort ist es offensichtlich, dort sehe ich auch als Tierpfleger, wenn ich die Tiere kenne, sofort, wer das ist. Bei einem Hyazinthara, die haben schon auch ganz feine Unterschiede, aber sie sind grundsätzlich einfach mal blau, haben einen schwarzen Schnabel und ein bisschen gel im Gesicht. Oder? Aber sonst haben wir da nicht sehr viel zum Unterschied auszumachen. Und dort werden wir dann müssen schauen, auf welche Parameter gehen wir. Was ist überhaupt möglich? Was für Bildqualitäten brauchen wir? Gerade in einer so einer grossen Voliere auch. Und bis wie weit ins Detail können wir es treiben? Also kann man zum Beispiel sagen, okay, wir wissen zwar, von dieser Art hocken jetzt drei Individuen in diesem Baum, oder wissen wir denen, es sind die drei Individuen, die da drinnen hocken, zum Beispiel.
Ja. Okay. Ja, also es ist ja auch so, wenn man es dann mal drinnen hat, dann ist es wie schon gelaufen, oder? Das muss ja dann eigentlich alles passieren, bevor das Tier in die Voliere eingeführt wird.
Ja, genau. Also ich sage jetzt mal, vor allem die technische Grundausstattung, die muss wie schon vorhanden sein. Und dann, jedes Tier, das neu kommt, muss man im PC so und so viele Bilddaten durchspeisen oder sagen, ja, das ist es, damit das dann wieder lernen kann. Und das Schöne ist, wenn man mal die Grundinstallation drin hat, dann kann man immer noch im Programm hinten, das kann man nachher immer noch verfeinern, noch anpassen und so weiter. Also das ist auch, es geht nicht nur ums Tiermanagement, warum wir diesen Strang weiterverfolgen. Das scheint mir noch wichtig zu sein. Sondern es geht auch ganz klar um Forschungsfragen. Weil wenn wir so eine Haltung haben, die auf der einen Seite sehr naturnah ist, sehr grosszügig ist und auf der anderen Seite gleich sehr gut kann überwacht werden im Vergleich zur Natur, können wir natürlich mit so einem System unheimlich viele Daten, Datenpunkte von der Lebensweise von den einzelnen Tierarten raussaugen. Und das ist, es ist wie eine Win-Win-Situation, wenn wir das hinkriegen. Das schafft Person, die das beobachtet, nie in dieser Detailgenauigkeit und vor allem nicht 24 Stunden am Tag. Also, es wäre ganz, ganz toll, wenn wir das wirklich so zu laufen kriegen, aber das ist noch ein Weg bis dahin.
Das ist cool. Dir kann man, glaube ich, noch ein paar so Nüsse anrühren und du knackst sie. Ich wünsche dir viel Erfolg.
Ganz herzlichen Dank.
In der nächsten Folge sind wir bei den Gorillas. Wir reden darüber, wie sie in unserem Kongo zusammenleben können und erfahren, was ein Baum bei Gorillas alles aushalten muss und warum es eben 10 Jahre braucht, bis so ein Lebensraum bereit ist. Alle Folgen zum Zoo der Zukunft findet ihr auf unserer Webseite zoo.ch/podcast.